Willkommen bei Zwischen den Grachten, dem Podcast für systemisches Denken in Klinik und Praxis. Ich bin Rieke und heute geht's um Konstruktivismus, also um die Frage, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen und was das für unsere Arbeit mit Kindern, Familien und auch in Teams bedeutet. Ich bin vor einigen Jahren zum ersten Mal mit der Systemik in Kontakt gekommen im Rahmen von einer Weiterbildung und habe mich dann immer mehr eingearbeitet. Und ich habe es für mich wirklich so erlebt, wenn ich nur eine Sache behalten könnte von allem Methodenwissen und allem, was ich gelernt habe zum Thema Systemik, dann würde ich, glaube ich, das Wissen zum Konstruktivismus behalten wollen, weil es einfach so viel in meinem Leben verändert hat. Und das heißt nicht, dass es das Leben leichter macht, aber es hat mir viele neue Perspektiven eröffnet. Und deshalb fände ich es schön, wenn ich es schaffen könnte, nicht nur Begriffe zu erklären im Rahmen dieser Folge, sondern auch zu gucken, was heißt das für den Alltag? Wie kann ich das in meiner Tätigkeit, zum Beispiel in der Klinik, anwenden? Und da gibt es neben Begriffen wie Konstruktivismus und Beobachtung erster und zweiter Ordnung auch sowas wie Kybernetik erster und zweiter Ordnung, wo man jetzt vielleicht erstmal so denkt, was ist das denn jetzt? Kybernetik ist jetzt nicht so ein Begriff, der selbsterklärend ist. Also nicht so wie zum Beispiel der Begriff Waschmaschine. Jeder weiß, was eine Waschmaschine höchstwahrscheinlich ist. Zumindest alle aus einem bestimmten Kulturkreis, die damit in Kontakt gekommen sind, wissen, was das ist. Also was ist jetzt Kybernetik? Kybernetik erster Ordnung, hat man jetzt nicht unbedingt eine Vorstellung, was damit wohl gemeint sein könnte. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wir uns im Rahmen dieser Folge angucken, die wichtig waren für die Entwicklung von diesen Begriffen oder für den Verdienst, diese Begriffe mit der Systemik in Verbindung zu bringen. So müsste man das eigentlich sagen. Und da könnte man auch wieder verschiedene nennen, aber ich würde mich gerne hier darauf beschränken, Paul Watzlawick auszusuchen und von Förster. Genau. Und anfangen würde ich aber jetzt tatsächlich erstmal mit einer Tasse. Ich habe lange darüber nachgedacht, Konstruktivismus, da gibt es so viele verschiedene Beispiele, wie kann man das jetzt erklären? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ehrlich gesagt, war eine Situation mit meinem Sohn in der Küche. Ich habe so eine Tasse, das ist eine Teetasse, die hat mir mein Vater mal geschenkt. Das fand ich total süß, weil das so ganz untypisch für ihn war. Da ist auf der einen Seite ein Herz auf der Tasse und auf der anderen Seite ist jetzt nichts. Aber das Herz, das fand ich halt einfach ganz süß. Auf jeden Fall stehe ich mit meinem Sohn in der Küche und auf dem Tisch steht die Tasse und ich sage so zu ihm, gib mir doch mal bitte die Tasse. Ja, welche? Ja, die mit dem Herz. Ja, wie? Hier ist keine Tasse mit einem Herz. Ja doch, die steht doch da. Also ganz einfach, von meiner Position aus betrachtet, konnte ich das Herz auf der Tasse sehen, unabhängig davon, dass ich natürlich wusste, dass das die Tasse mit dem Herz ist. Er aus seiner Position konnte das Herz nicht sehen. Wir haben also über dieselbe Tasse geredet, hatten aber einen unterschiedlichen Blick darauf und haben dadurch entsprechend auch unterschiedliche Sachen wahrgenommen. Da gibt es aus diesem Bereich noch ganz viele Beispiele. Bekannt ist, glaube ich, auch das Elefantenbeispiel. Wer das ursprünglich erfunden hat, das weiß ich leider nicht, aber das gibt es in ganz vielen Zusammenhängen. Da stehen dann mehrere Menschen an einem Elefanten, zum Beispiel mit geschlossenen Augen, und die fassen den Elefanten an verschiedenen Körperteilen an. Einer vielleicht an der Flanke, einer am Bein, einer am Ohr. Und die machen ganz unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, was sie da anfassen. Die beschreiben also dann alle denselben Elefanten, aber eben ganz unterschiedlich. Und dann gibt es noch ein Beispiel, das hat ein systemischer Therapeut mal gebracht im Rahmen von einer Weiterbildung. Das fand ich auch super. Der erzählte das Beispiel, dass in den 50er Jahren in Seattle wohl jemand ein Phänomen erlebt hat, dass die Autoscheibe so kleine Löchlein aufwies, war zumindest seine Wahrnehmung, so wie Einschläge von kleinen Steinchen. Und die Person konnte das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz richtig erinnere, die Person konnte das auf jeden Fall nicht richtig einordnen, was das wohl wäre und hatte auch keine Erklärung für das Phänomen. dann wurden andere Menschen darauf hingewiesen. Die haben sich dann auch ganz intensiv ihre Scheiben angeguckt, so von unten nach oben, und haben dann festgestellt, oh, das haben wir ja alle, diese kleinen Löchlein da auf der Windschutzscheibe. Und dann wurde wild spekuliert, vielleicht Aliens, vielleicht Hagelschlag. Und am Ende stellte sich dann wohl raus, nee, die Löchlein, die waren schon vorher da. Und es war wohl nur so, dass die Scheiben von den Menschen vorher nie aus diesem speziellen Winkel betrachtet worden waren. Also der Winkel der Betrachtungsweise der Autoscheibe führte dann dazu, dass die Menschen was ganz anderes sahen, als das vorher der Fall war. Und das wäre dann zum Beispiel eben auch Konstruktivismus. Hat was damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. So, das ist soweit so klar. Das heißt, meine Wirklichkeit ist immer eine andere als die meines Gegenübers. Und wenn wir das jetzt auf die Praxis übertragen, dann könnte das zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt ein Vater mit seinem Sohn kommt und der Sohn wäre zum Beispiel im Rahmen der Sitzung, sage ich mal, agil, der würde sich also auf seinem Sitz vielleicht hin und her bewegen und würde vielleicht so und so oft im Verlauf der Sitzung aufstehen. Und der Vater würde dann vielleicht so wie sagen, oh, der ist aber immer so unruhig, dann wäre das auch Konstruktivismus. Der Vater beschreibt seine Wirklichkeit, nämlich dass der Sohn immer so unruhig ist, in Anführungsstrichen. Und meine Wirklichkeit, wenn ich vielleicht davor mit jemand gearbeitet habe, der noch viel, viel mehr aufsteht, viel, viel häufiger in Bewegung ist als dieses Kind, dann würde ich den Jungen vielleicht gar nicht allzu unruhig beschreiben, sondern würde einfach sagen, ja, das ist richtig, der ist auch öfter aufgestanden. Also das unterscheidet sich je nachdem, wer etwas wahrnimmt. Also je nachdem, wer etwas wahrnimmt, gerne auch dieselbe Sache, das unterscheidet dann das, was der einzelne Mensch daraus macht. Wirklichkeit ist also im Grunde subjektiv. Wirklichkeit konstituiert sich für jeden Menschen neu und anders, der auf eine Sache guckt. Darauf konnten wir uns jetzt erstmal einigen. Wirklichkeit ist ein individueller Prozess. Jeder guckt durch seine eigene Brille. Und das, was da ankommt, ist eben nicht die Welt da draußen, sondern eine persönliche Sichtweise auf das, was gerade passiert. Und dann gibt es natürlich direkt die nächste Frage. Wer hat sich damit beschäftigt, mit dieser Idee, dass Wirklichkeit nicht einfach wirklich, wirklich ist, sondern gemacht wird? Und der erste, der in dem Zusammenhang interessant wird, das ist Paul Watzlawick. Zumindest in dieser Folge wird er zuerst interessant. Paul Watzlawick ist 1921 in Österreich geboren worden und später in die USA gegangen, hat lange in Kalifornien gelebt, gearbeitet und geforscht und ist dort 2007 verstorben. Watzlawick war Psychotherapeut, Philosoph und Kommunikationstheoretiker. Also jemand, der sich intensiv mit Sprache und Bedeutung und Wahrnehmung auseinandergesetzt hat. Vielleicht haben die einen oder anderen den Namen auch noch im Kopf aus Schule oder Studium. Viele kennen ihn zum Beispiel auch wegen eines Satzes, den er geprägt hat, dieses berühmte »Man kann nicht nicht kommunizieren«. Aber uns interessiert jetzt an dieser Stelle noch ein anderer Satz von ihm und der kommt aus einem seiner bekanntesten Bücher, das den Titel trägt »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« von 1967. Und der zentrale Gedanke ist hier, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Was meint er jetzt damit? Und was hat das jetzt mit Konstruktivismus zu tun? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Landkarte von Duisburg anschaue oder eine Stadtkarte, dann sehe ich einen Punkt, auf dem steht Duisburg, ja. Weil wenn ich jetzt aus Düsseldorf komme, dann sehe ich diesen Punkt, da steht Duisburg, dann habe ich vielleicht so eine bestimmte Vorstellung, was es sein könnte. So dieses Duisburg, ich habe vielleicht schon so ein paar Sachen gehört. Wenn ich noch nie da war, habe ich ein anderes Bild von Duisburg, als wenn ich zum Beispiel Familie habe, die da wohnt und ich war regelmäßig bei meiner Familie in Duisburg-Cooking im Schrebergarten. Dann habe ich für mich selber eine andere Vorstellung von dem, was das sein könnte, dieses Duisburg. Oder nochmal anders, Stadtkarte von Duisburg, wir sehen die verschiedenen Stadtteile, Marxloh, Hochfeld, Wedau, Düssern. Und an diesem Punkt sagt das auch wiederum überhaupt nichts darüber, wie es sich anfühlt, dort zu leben. Ja? Wie fühlt sich das an, in Marxloh zu leben oder in Düssern oder in Hochfeld? Das kann ich ja gar nicht wissen. Wie die Straßen riechen, wie die Stimmung ist, ob ich mich da wohlfühle oder fremd. Die Landkarte ist also erstmal nur eine Reduktion, ein Modell von etwas, eine Orientierungshilfe und mehr nicht. Und das Gebiet ist das, wie es persönlich dann wirklich für die einzelne Person sich darstellt und anfühlt. Das ist im Alltag auch so. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal an den Vater in der Sitzung denke, der sagt, mein Sohn ist immer so unruhig, dann hat er damit sowas wie eine Landkarte erstellt. Eine Beschreibung, die aus seiner Sicht stimmt, weil er das so erlebt. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass das auch das Gebiet ist. Also, dass das auch das ist, wie der Sohn das zum Beispiel erlebt. Vielleicht gibt es da ganz andere Sichtweisen. Vielleicht sagt jemand anders, ich finde, der bewegt sich vielleicht ein bisschen mehr, aber mein Sohn bewegt sich noch viel häufiger. Vielleicht bewegt sich der Vater auch einfach extrem wenig, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das der Punkt, den Watzlawick stark macht. Wir erleben nicht einfach das, was ist. Wir erleben keine Objektivität, sondern wir erleben das, was für uns Bedeutung bekommt. Unsere Karte ist nicht das Gebiet. Aber wir tun oft so, als wäre das so. Diese beiden Dinge, die werden häufig verwechselt. Oder wie bei der Tasse. Ich sehe das Herz, weil ich von einer Seite drauf schaue. Mein Sohn sagt, nein, da ist keins. Wir reden über dieselbe Tasse, aber aus zwei verschiedenen Richtungen. Plötzlich merken wir haben beide recht. Und trotzdem sehen wir was Unterschiedliches. Wobei wir in der Systemik ja nicht sagen trotzdem, sondern wir würden sagen, und gleichzeitig sehen wir etwas Unterschiedliches. Das eine ist etwas und gleichzeitig ist es etwas anderes. Und jetzt wird es spannend, vor allen Dingen in der Arbeit mit Familien oder mit Kindern, in der Klinik, in der therapeutischen Praxis, in der Beratung. Wenn wir diesen Unterschied nämlich verstehen, dann können wir aufhören, uns um die Wahrheit zu streiten. Und stattdessen können wir anfangen, Fragen zu stellen und uns dafür zu interessieren, was die andere Person sieht. Und zu erklären, was ich sehe und was das für unsere Zusammenarbeit bedeuten könnte. So. Und genau an dem Punkt steigen wir jetzt nochmal tiefer ein. Also da, wo es um die Frage geht, was sehe ich eigentlich? Und was hat das mit mir zu tun? Denn wenn Watzlawick sagt, die Landkarte ist nicht das Gebiet, dann geht es ja im Grunde darum, dass wir das, was wir beobachten, immer irgendwie einordnen. Und damit sind wir mitten im nächsten wichtigen Konzept, nämlich der Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Der Begriff, der kommt von Heinz von Förster, der war Physiker, Kybernetiker und Philosoph, und hat sich viel mit der Frage beschäftigt, was Beobachten eigentlich bedeutet. Also was passiert da wirklich, wenn ich etwas sehe oder wenn ich glaube, etwas zu sehen? Und von Förster hat da grundsätzlich erstmal zwei Formen unterschieden, mit denen wir es auch in der Systemik zu tun kriegen. Das eine ist die Beobachtung erster Ordnung. Ich sehe etwas von außen, ohne Teil davon zu sein. Beispiel, ich sehe ein Kind, das sich in der Sitzung 5-mal auf seinem Stuhl hin und her bewegt. Ich nehme das wahr. Punkt. Ich beschreibe, was passiert, ohne irgendeine Bewertung vorzunehmen. Ich könnte auch sagen, das Kind ist 5-mal aufgestanden. Oder ich sehe ein Glas Wasser auf einem Tisch stehen. Das ist zur Hälfte gefüllt. Das ist einfach so, das kann ich nachmessen. Das ist eine Beschreibung, eine Feststellung, so als ob ich einen neutralen Blick auf ein neutrales Geschehen habe. Eine klassische Beobachtung erster Ordnung. So, jetzt kommt das nächste. Das ist spannender, also wie ich finde. Jetzt kommt die Beobachtung zweiter Ordnung. Und die beiden, die werden oft verwechselt. Ich beobachte jetzt nicht nur das Kind, sondern auch das, was es mit mir macht. Also, ich sehe zum Beispiel, wie der Vater in der Sitzung sagt, ich höre, wie der sagt, der ist immer so unruhig. Und dann passiert irgendwas in mir. Ich merke, dass ich selber unruhig werde, dass mich dieser Satz irgendwie betrifft, dass ich Partei ergreifen will vielleicht oder dass ich vielleicht innerlich zustimme oder mich wie ärgere, was auch immer. Vielleicht erinnert mich auch irgendwas an dem Satz, an etwas, was ich selber schon gehört habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr nur Beobachter. Ich bin Teil des Systems, es ist etwas mit mir passiert. Und das kann ich reflektieren. Und das ist Beobachtung zweiter Ordnung. Ich nehme nicht nur wahr, was geschieht, sondern ich nehme auch das, was ich wahrnehme, wahr. Also das, was die Wahrnehmung mit mir macht. Ich sehe zum Beispiel dieses neutrale Glas mit dem Wasser auf dem Tisch stehen, Beobachtung erster Ordnung. Ja, da steht ein Glas, da sind von 300 Millilitern Glasinhalt 150 Milliliter gefüllt. Wenn ich jetzt aber denke, oh, das Glas ist halb leer und ich bin traurig, dann ist es eine Beobachtung zweiter Ordnung, wenn ich das so bei mir wahrnehme. Oder wenn ich denke, hey, da ist ja noch die Hälfte drin und ich freue mich, wäre das auch eine Beobachtung zweiter Ordnung, wenn ich das bei mir wahrnehme. Okay? So. Das heißt, es ist eben nicht nur, das Kind ist fünfmal aufgestanden im Verlauf der Sitzung, sondern was denke ich darüber, was spüre ich, was bringt mich dazu, das jetzt zum Beispiel als unruhig zu bewerten oder eben auch nicht. Und damit bin ich schon wieder mittendrin in meiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion. Von Förster hat diesen Unterschied gemacht, weil er zeigen wollte, dass es eben ein großer Unterschied ist, ob ich nur etwas beschreibe oder ob ich reflektiere, dass meine Beschreibung auch wiederum etwas erzeugt. Oder anders gesagt, ich beobachte und dann beobachte ich mich selbst beim Beobachten. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen verschachtelt, aber in der Praxis ist das total hilfreich, wenn man sich diesen Unterschied wirklich bewusst macht. Denn sobald ich merke, dass mein Blick auch geprägt ist durch meine Geschichte, meine Erfahrung, meine Werte, dann entsteht auch mehr Offenheit für andere Perspektiven und ich kann mich auch eher fragen, was sehe ich da gerade wirklich und was habe ich gerade selber mitgebracht? Und damit kommen wir jetzt noch einmal auf eine andere Ebene und zu der Frage, wie sich Systeme überhaupt regulieren. Das heißt, was passiert da, wenn wir Teil eines Geschehens sind? Wir haben ja gerade gesagt, Beobachtung zweiter Ordnung, ich bin dann irgendwie so auch mit drin. Aber was passiert da eigentlich, wenn wir Teil eines Geschehens sind? Wie wirken Rückmeldungen und Reaktionen und so kleine Impulse auf ein größeres Ganzes? Und hier kommt ein weiterer zentraler Begriff der Systemik ins Spiel, die Kybernetik. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen technisch und das ist es auch, ja. Kybernetik kommt als Begriff aus dem Griechischen von Kybernetes und heißt so viel wie Steuermann. Also jemand, der zum Beispiel das Schiff lenkt, der reagiert, der nachsteuert, navigiert. Und darum geht's. Um die Frage, wie steuern sich Systeme, wie regulieren sich Systeme und was passiert, wenn wir in diese Systeme hineinkommen oder wenn wir sie beobachten. Das Wort wurde auch schon in der Antike verwendet, da ging es wirklich noch um Schiffe, um Navigation und um Kurs halten. Und im 20. Jahrhundert wurde der Begriff dann von der Wissenschaft neu entdeckt, vor allen Dingen von jemand, der hieß Norbert Wiener. Das war ein Mathematiker und Philosoph. Und der hat in den 40er Jahren angefangen, sich mit sogenannten Rückkopplungssystemen zu beschäftigen. Also mit der Frage, wie steuern sich Systeme selbst und wie reagieren die auf Veränderungen? Was passiert, wenn ein Teil des Systems sich anpasst und dadurch das ganze System anders wird? Und das war für viele Bereiche plötzlich total interessant in der Technik, in der Biologie, in der Psychologie und später eben auch in der Systemtheorie. Da war es dann eben vor allen Dingen Heinz von Förster, der die Idee der Kybernetik in die Systemik hineingetragen hat. Also dahin, wo wir jetzt heute sagen, das ist ein zentraler Begriff in der systemischen Beratung und Therapie. Und von Förster hat nicht nur von Kybernetik gesprochen, sondern der hat direkt zwei Ebenen unterschieden. Und zwar Kybernetik erster Ordnung, ich beobachte ein System von außen, und Kybernetik zweiter Ordnung, ich erkenne, dass ich Teil des Systems bin und dass mein Beobachten das System mit verändert. Kybernetik erster Ordnung ist ein Regelkreislauf, zum Beispiel wie ein Thermometer. Also Thermostat an der Heizung. Draußen wird es kalt, Heizung geht an. Ganz normaler Regelkreislauf. Oder du tust heißes Wasser zum Beispiel in eine Teetasse. Draußen ist es kälter als der Tee und dann wird der Tee kühler. Der kühlt ab über die Luft. Den genauen Vorgang kann ich jetzt nicht erklären, aber das funktioniert immer wieder mit Tee. Das habe ich auch schon oft selber ausprobiert. Das wäre eine klassische Kybernetik erster Ordnung. Und dann gibt es Kybernetik zweiter Ordnung. Das ist ähnlich wie bei dem Thema mit der Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Bei der Kybernetik erster und zweiter Ordnung bin ich auch bei dem einen nicht Teil. Also der Tee kühlt ab, egal ob ich den Tee dabei angucke oder nicht. Und bei der Kybernetik zweiter Ordnung, da bin ich auch wieder Teil der Geschichte und nehme Einfluss. Also zum Beispiel das Muster zwischen Vater und Sohn oder Vater, Sohn und Mutter, das würde beeinflusst werden dadurch, dass ich als Therapeutin mit dabei bin. Oder auch das Muster zwischen Vater und Sohn, die bei mir im Sprechzimmer sitzen, würde sich auch schon dadurch verändern, dass ich mit dabei bin oder dass die beiden in diesem Besprechungszimmer sitzen. Also das wäre jetzt auch schon wieder was anderes. Aber vor allen Dingen dadurch, dass ich zum Beispiel in irgendeiner Weise reagiere. Und das kann schon sein, dass ich die Augenbraue hebe oder dass ich irgendwas dazu sage und so weiter. Bei dem Thermometer wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich das Thermometer zum Beispiel unter meine Achsel stecke. Statt das nach draußen vors Haus zu hängen, dann mische ich mich ja auch in das System ein. Also, wir haben das jetzt erklärt. Wir haben die Konstruktion der Wirklichkeit. Wir haben Watzlawick, der das so wie nochmal bestätigt hat. Und dann haben wir Heinz von Förster mit der Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Also Beobachtung erster Ordnung, um das nochmal kurz zu wiederholen. Das ist sozusagen ein Fakt irgendwo da draußen, der da ist, ob ich jetzt was tue oder auch nicht. Zum Beispiel, die Sonne geht auf, egal ob ich jetzt hingucke oder nicht. Dann haben wir die Beobachtung zweiter Ordnung. Die Sonne geht auf und ich denke, ach, wie schön, ein Sonnenaufgang. Ja, und beobachte mich, während ich das denke, stelle das fest. Oder ich denke zum Beispiel, ein neuer Tag mit Zahnschmerzen. Ich bin auf jeden Fall Teil der Sache und beobachte mich dabei. Beobachtung zweiter Ordnung. Und dann gibt es die Kybernetik erster Ordnung. Also, wenn das passiert, dann passiert das, ne? Oder wenn das passiert, dann passiert das und dann das und dann das. Und dann ist es völlig egal, ob ich dabei bin oder nicht. Das passiert sowieso. Zum Beispiel Thermostat. Und die Kybernetik zweiter Ordnung, da ist es wichtig, ob ich dabei bin oder nicht und hat einen Einfluss. Also zum Beispiel, der Himmel würde jetzt rosa werden, nur weil ich geguckt habe. Diese ganzen Geschichten mit den Beobachtungen und den Effekten der Beobachtung, das kennen wir auch aus der Physik. Das nennt sich dann Beobachtereffekt. Den würde ich auch ganz gerne nochmal erklären, aber an anderer Stelle kurz. Ja, wobei, das können wir auch jetzt mal eben schnell machen. Also es gibt diesen Gedanken, der ist ja nicht esoterisch, der kommt aus der Quantenphysik. Da gibt es das berühmte Doppelspaltexperiment, kannst du gerne mal googeln. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder gelesen. Da hat man Elektronen, also diese winzig kleinen Teilchen, durch zwei Spalte geschossen und geguckt, was auf der anderen Seite ankommt. Und das Verrückte war, wenn man genau hingeschaut hat, also wenn man die Teilchen beim Durchfliegen beobachtet hat, dann haben sie sich anders verhalten, als wenn niemand hingeschaut hat. Als hätte das Beobachten allein schon einen Effekt gehabt. Ja, das ist dieser Beobachtereffekt. Und das hat viele Physiker ziemlich ratlos gemacht, weil das ja bedeutet, dass der Akt des Beobachtens alleine schon das Ergebnis beeinflusst. Nur dadurch, dass ich hinschaue, verändert sich das, was ich sehe. Und das ist eigentlich genau das, was wir in der Beratung, in der Therapie, im pädagogischen Alltag erleben. Ich bin da, ich beobachte und alleine dadurch verändert sich schon was. Vielleicht nicht dramatisch oder sichtbar, aber trotzdem bin ich halt nicht neutral. Ich würde sogar so weit gehen, mit dem Beobachtereffekt zu sagen, ich bin nie neutral, sondern ich habe immer Einfluss in dem Moment, wo ich Teil des Systems bin. So, das Thema hast du dir jetzt wirklich in der Tiefe angehört und vielleicht auch schon so ein bisschen den Übertrag gemacht, was das vielleicht für dich und deine Praxis bedeuten könnte. Also, das war jetzt ganz schön viel Theorie, aber ich hoffe, du konntest für dich ein, zwei Gedanken mitnehmen oder zumindest mal kurz den Blickwinkel wechseln. Wenn du magst, schau in der nächsten Woche einfach mal, wo du selbst Beobachter bist und wo du vielleicht mehr Teil des Systems warst, als du dachtest. In der nächsten Folge schauen wir dann, wie Bedeutung eigentlich entsteht, also was da im Gehirn passiert, bevor wir überhaupt merken, dass wir was verstanden haben. Bis dahin, mach's gut und danke, dass du dabei warst bei Zwischen den Grachten, dem Podcast für systemisches Denken in Klinik und Praxis.